Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer dieser Tage durch den Wald geht, der lebt gefährlich. Denn bedingt durch die ungewöhnliche Trockenheit der letzten Wochen und Monate brechen nicht nur morsche und abgestorbene Äste unvermittelt ab, sondern auch solche, die Laub tragen und vollkommen vital erscheinen.
Es ist auch Thema in der Bevölkerung. Die rufen dann immer ganz entsetzt an, dass sie gerade dem Tode entgangen sind, weil sie so ein Erlebnis hatten, dass ein Ast direkt unmittelbar vor ihnen abgebrochen ist.
Grünastabbruch heißt dieses Phänomen, dem wir im Naturschutzgebiet Zillertal in Bochum nachgegangen sind. Und wir stellen das bisher langlebigste radioaktive Isotop vor, das sein Physikerteam entdeckt hat. Am Mikrofon der Sendung begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Und beginnen wollen wir mit einem Gespräch über die heute in Genf zu Ende gegangene Konferenz der Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens, abgekürzt CITES. Beschlossen wurde von den 183 Vertragsstaaten unter anderem, Giraffen einen Schutzstatus zu gewähren und die Ausfuhr wild gefangener afrikanischer Elefanten in andere Kontinente weitgehend einzuschränken. Abgelehnt dagegen wurde eine Lockerung des Elfenbeinhandels, wie auch eine Lockerung des seit mehr als 40 Jahren geltenden Handelsverbots mit dem Horn von Breitmaulnashörnern. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Arnulf Könke gesprochen. Er ist Biologe und Leiter des Fachbereichs Artenschutz beim WWF Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, wie er das Fazit der 12-tägigen Verhandlungen mit rekordverdächtigen 160 Tagesordnungspunkten aus seiner Sicht sieht.
Ja, mein Fazit aus Sicht des WWF für die diesjährige CITES-Konferenz ist gemischt. Wir haben gesehen, dass zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten unter stärkeren Schutz vor Übernutzung gestellt wurden. Darunter zum Beispiel auch bestimmte Meerestiere und auch weniger bekannte Arten als diese schon genannten ikonischen Tiere. Aber gleichzeitig kommt es halt immer auf die Umsetzung von Handelsregulierungen und Handelsverboten an. Und da hätte durchaus noch mehr passieren können. Deswegen ist das Fazit gemischt.
Was wurde aus Ihrer Sicht denn nicht erreicht, wenn Sie das Fazit gemischt ziehen?
Wir hätten aus Sicht des WWF gehofft, dass zum Beispiel die weiterhin grassierende Elefantenwilderei im Rahmen von CITES besser bekämpft werden kann. Dafür gibt es einen Prozess, den nationalen Elfenbeinaktionsplan-Prozess, mit dem Staaten geholfen werden kann, gegen illegalen Elfenbeinhandel in ihren Grenzen vorzugehen und über ihre Grenzen hinaus. Diesen Prozess hätte man stärker und transparenter machen können, und das ist im Grunde eine vertane Chance. Und eine weitere vertane Chance ist auch, die zentrale Rolle Vietnams im illegalen Artenhandel deutlicher zu ahnden. Denn wir sehen aus Analysen, dass in den letzten vielleicht 15 Jahren sehr große Mengen verschiedenster Produkte beschlagnahmt wurden. Das Äquivalent von schätzungsweise 15.000 Elefanten zum Beispiel, über 65.000 Schuppentieren, über 200 Tigern und auch Hunderten von Nashörnern.
Wo sehen Sie die Ursachen, dass die von Ihnen angesprochenen Themen nicht verhandelt wurden oder besser gesagt, dass es keine Ergebnisse zu diesen Tieren gab?
Meiner Meinung nach sind die Ursachen darin zu finden, dass es ein Ringen ist um Artenschutz, um nachhaltige Nutzung der Arten gegen kurzfristigere Interessen. Wir haben im Fall von Vietnam zum Beispiel immerhin klare Berichtspflichten mit auch möglichen Maßnahmen, wenn diese Berichtspflichten nicht erfüllt werden. Aber die Lage ist so drastisch, dass wir gedrängt haben, mehr als nur einfach neue Berichtspflichten zu bekommen.
Von welchen Seiten betrachten Sie das Thema? Wer ist für langfristige Prozesse und Folgen und wer ist interessiert an kurzfristigen Umsetzungen? Also lässt sich das irgendwie auch von den Ländern her zuordnen?
Das hängt immer von der Art ab, über die man spricht. Es sind oft einfach die Staaten, die von Regulationen betroffen sind. Und da muss man sagen, dass viele Länder einfach Sorge haben oder zu haben scheinen, dass sie durch eine Regulation des Handels mit einer Art, nehmen wir mal vielleicht irgendeinen Fisch, in der Nutzung dieses Fisches beeinträchtigt sind und dann vielleicht nicht mehr fischen dürfen. De facto ist es aber so, dass CITES ja gerade den Staaten dabei hilft, dann ihre vorhandenen Ressourcen nachhaltiger zu nutzen, weil sie auch Unterstützung aus der internationalen Staatengemeinschaft bekommen zur Erstellung von Plänen, zur Erstellung von Quoten und eben im Grunde Aktionsplänen zur nachhaltigen Nutzung. Das heißt, eigentlich haben sie Nutzen davon, aber leider wird es oft als Regulierung oder als Gefahr wahrgenommen.
Aber gerade aus Afrika und vor allem aus dem südlichen Afrika kommt ja beispielsweise die Formulierung, dass man mit vielen Einschränkungen der Bevölkerung, beispielsweise vor allem ländlicher Regionen, den vollen ökonomischen Nutzen aus ihren natürlichen Ressourcen entzieht. Also so ganz unberechtigt ist doch die Wahrnehmung und die Position dieser Länder nicht.
Das ist richtig. Wir sind beim WWF überzeugt, dass die Auswirkungen von Handelsregulierungen auf die Menschen vor Ort adressiert werden müssen, wenn diese Handelsregulierungen beschlossen worden sind. Dass also danach dann geguckt werden muss, wie gehen wir damit um, gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Beim Fall Elfenbein muss man aber klar sagen, dass man das natürlich aus unserer Sicht des Artenschutzes im globalen Kontext betrachten muss. Und dass der aktuell grassierende illegale Elfenbeinhandel und die leider vielerorts schlechte Regulierung dieses und das im Grunde auch schlechte Umsetzen von Handelsverboten dazu führt, dass wir keinerlei Öffnung eines kommerziellen, legalen Elfenbeinhandels befürworten können. Selbst wenn wir sehen, dass die Staaten im südlichen Afrika teilweise gute Arbeit leisten beim Bewahren ihrer Elefantenbestände, können wir das nicht unterstützen.
Wo sehen Sie die Herausforderungen oder auch die Stolpersteine bei der Durchsetzung und Überwachung der Beschlüsse der Washingtoner Artenschutzkonferenz, die jetzt in Genf getroffen wurden?
Ich sehe die Herausforderungen der Umsetzung auch existierender, teilweise lange existierender Handelsverbote, wie meinetwegen beim Nashornhorn, immer darin, die Staaten, die durch illegalen Handel auffallen, dabei zu unterstützen und auch dahin zu treiben, dagegen effektiv vorzugehen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Das ist oft schwierig und da sehe ich dann auch die Rolle von Verbänden wie dem WWF und vielen anderen, diesen Druck aufrechtzuerhalten, Berichte zu veröffentlichen, deutlich zu machen, hier haben wir ein Problem, wir haben zwar eine Regulierung, aber die ist der Bedrohung für die Art nicht gerecht geworden bisher.
Und wo sehen Sie die Stolpersteine?
Es gibt zwei Stolpersteine in der Umsetzung. Ein Stolperstein ist oft fehlende Kapazität, also dass Behörden in den Ländern Probleme damit haben, diese Regularien umzusetzen. Wir haben inzwischen über 35.000 Arten auf den Anhängen von CITES. Da gibt es dann auch wieder Hilfe und das muss auch Hilfe geben und Unterstützung und Guidelines und Bücher. Und der zweite Stolperstein ist teilweise auch der fehlende, wie es scheint, politische Wille, diese Dinge effektiv und effizient umzusetzen und dann eben die Priorisierung von anderen, vielleicht wirtschaftlich oder kurzfristig geleiteten Interessen über eine langfristige, nachhaltige Nutzung von Arten, die natürlich auch beinhalten kann, dass man die Art eben aktuell nicht nutzen darf.
Wenn man die Berichterstattung über die 18. Artenschutzkonferenz in Genf verfolgt, dann ist bei mir der Eindruck entstanden, dass die Diskussion um das Klima sehr viel grundsätzlicher geworden ist, dass es viel intensiver, aber auch konträrer geführt wird. Ist dieser Eindruck richtig?
Also es war meine zweite Weltartenschutzkonferenz und mein Eindruck ist, dass auch beim letzten Mal, als ich da war das Klima, das stimmt, ein bisschen konsistenter und es wurden sehr gute Erfolge erzielt für zum Beispiel Schuppentiere, für mehrere Haie. Dann war es im vorbereitenden Ständigen Ausschuss in Russland durchaus etwas kontroverser. Also ja, es scheint sich ein bisschen zu kontroverser gestalten, dass sich dann leider auch Fronten bilden, teilweise sogar Zwischenverbreitungsstaaten über die verschiedenen Ansichten der Nutzung, auch bei marinen Arten, Zwischenverbreitungsstaaten über zukünftige Fischerei, zukünftige Nutzung. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass man in so einem internationalen Forum, das eigentlich auf Konsens basiert, es schafft, dann am Ende gemeinsame Entscheidungen zu treffen und sich auf gemeinsame Formulierungen zu einigen.
Reicht die Verhandlung der Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens überein, eigentlich den Artenschwund weltweit zu stoppen, wenn man sieht, was jetzt unter Schutz gestellt wurde und wenn man immer wieder hört, was eigentlich an Arten aussterben, dann ist man doch eigentlich vor so einer Hase-Igel-Problematik.
Ja, das Washingtoner Artenschutzabkommen kann alleine nicht die Artenkrise aufhalten. Wir wissen seit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates, dass ungefähr 1 Million Arten bedroht sind in ihrem Bestand und dass der Hauptgrund dafür Lebensraumverlust ist. Der zweite Grund, der ist Übernutzung, also Übersammlung, zu viel Entnahme. Da kann CITES ansetzen. Aber beim Lebensraumverlust, da braucht es andere Foren, andere Maßnahmen. Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel bei den Feuern im Amazonas, das ist natürlich kein Thema für CITES, aber es ist massiver Lebensraumverlust, massive Bedrohung für Menschen vor Ort, massive Bedrohung für Artenvielfalt. Wir sehen es auch bei so anderen Themen wie meinetwegen Müll im Meer, Plastik etc., weil auch Verschmutzung ein Riesenproblem ist für Artenvielfalt, aber auch da CITES nicht ansetzen kann. Es ist nur ein Forum, mit, wie ich finde, dadurch einem relativ starken Fokus auf die nachhaltige Nutzung, auf die Bedrohung von Arten durch Handel, die zu minimieren.
Sagt Dr. Arnulf Köhnke, Artenschutzexperte beim WWF Deutschland, zu den Ergebnissen der heute beendeten 18. Artenschutzkonferenz CITES in Genf. Wenn ein Geigerzähler tickt, dann ist oft Folgendes passiert. Ein Atomkern ist zerfallen und Strahlungsenergie frei geworden. Ein hektisches Ticken des Geigerzählers heißt also, dass viele Kerne zerfallen, gleichbedeutend mit einer hohen Strahlenbelastung. Das Gegenteil davon hat nun ein internationales Forschungsteam in einem Untergrundlabor in Italien aufgespürt, die bislang schwächste radioaktive Substanz überhaupt. Wie ihnen das gelang, das hat Frank Grotelüschen recherchiert.
Das Gran Sasso-Labor in Italien. Es liegt 1400 Meter tief in einem Berg in den Abruzzen. Mit dem Wagen fährt man in einen langen Autobahntunnel hinein und biegt mittendrin in einen Seitentunnel ab, der Eingang zum Labor. Es besteht aus drei Hallen. Durch das Felsgestein sind sie gegenüber der Außenwelt weitgehend abgeschirmt. Hier finden gleich mehrere Physikexperimente statt. Eines davon heißt Xenon, sowie das Edelgas. Der Name ist Programm.
Das Experiment ist so aufgebaut, dass wir Xenon verflüssigen bei etwa minus 100 Grad Celsius. Das wird dann eine klare Flüssigkeit wie Wasser, aber dreimal schwerer als Wasser. Und diese kalte Flüssigkeit verwenden wir jetzt in einem Detektor, den wir mit ganz empfindlichen Fotosensoren anschauen, mit dem wir also ganz kleine Lichtmengen nachweisen können.
Der Mainzer Physikprofessor Uwe Oberlack ist einer von 160 Forschern, die bei Xenon mitmachen. Eigentlich sucht das Experiment nach neuen, bislang hypothetischen Elementarteilchen, den Trägern der sogenannten dunklen Materie, die die Galaxien zusammenhält wie ein ominöser Klebstoff.
Diese hypothetischen Teilchen würden also jetzt Wechselwirkungen machen, das heißt also Stöße in unserem Detektor, so ähnlich wie in einem Billardspiel. Und wir suchen nach der Rückstoßenergie, nach den kleinen Signalen. Das wären also Lichtblitze in unserem Detektor.
Von diesen dunklen Materieteilchen müsste es im Weltall eigentlich nur so wimmeln. Allerdings dürften die geisterhaften Gesellen nur extrem schwach mit gewöhnlicher Materie interagieren. Das bedeutet, um überhaupt eine Chance zu haben, sie dingfest zu machen, muss man ihnen einiges in den Weg stellen.
Insgesamt sind in diesem Xenon-Detektor 3 Tonnen Xenon und im inneren sensitiven Volumen sind das 2 Tonnen. Und da wird es also unheimlich still und leise da drin. Und das gibt uns diese Umgebung, in der wir nach diesen ganz seltenen Ereignissen suchen können.
Bislang blieb die Suche nach der dunklen Materie erfolglos. Dafür aber gelang den Fachleuten unter der Federführung der Uni Münster ein anderer Coup. Sie nutzten den tonnenschweren Edelgastank als eine Art überdimensionalen Geigerzähler für einen speziellen Kernzerfall, und zwar von Xenon 124.
Ein Isotop, was nur in kleinen Mengen vorhanden ist, etwa von 1 Promille. Das ist aber doch immer noch mit etwa 1,5 Kilogramm dann im Inneren unseres Detektors vorhanden. Und damit können wir also das uns anschauen.
Konkret passiert Folgendes. Ab und zu schnappt sich einer der Xenon-124-Kerne 2 Elektronen gleichzeitig aus seiner Atomhülle und wandelt sich flugs um in ein anderes Element, in Tellur. Dabei entsteht Röntgenstrahlung und die können die Forscher mit ihrem Detektor nachweisen. Allerdings brauchen sie dazu viel Geduld. Die Messungen liefen länger als ein Jahr.
Wir haben also davon ungefähr 120 Zerfälle gesehen, ganz seltene Zerfälle, die da passieren, sodass wir uns da jetzt den seltensten Zerfall direkt nachweisen konnten.
Die Halbwertszeit, eine gigantische Zahl. Mehr als unvorstellbare 10 Trilliarden Jahre würde es dauern, bis die Hälfte der Xenon-124-Kerne im Detektor zerstrahlt wäre. Das ist 1 Billion Mal länger als das Alter des Universums. Damit ist Xenon-124 so etwas wie der Methusalem unter den radioaktiven Stoffen.
Das ist ein neuer Weltrekord.
Warum bleibt ein Atomkern so lange stabil, um dann doch zu zerfallen? An diesen Grenzen zeigt sich, ob eine Theorie stimmt. Die Entdeckung dieser extremen Halbwertszeit ist also ein spannender Testfall für das Modell der Kernphysik. Nun wollen Oberlack und seine Kollegen den Detektor ausbauen und von 3 auf 8 Tonnen Xenon aufstocken.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit einem noch sensitiveren Experiment dann nach dunkler Materie suchen können, aber eben auch nach anderen Physikeffekten, die ganz seltene Ereignisse erzeugen.
Radioaktiver Methusalem, Physik entdecken, das bisher langlebigste Isotop. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Es ist ein trauriges Bild und Dauerthema. Der Wald und die gravierenden Schäden an Baumarten wie der Fichte und Buche infolge von Wassermangel und Trockenheit. Dass solche Dürrephasen intensiver werden, deckt sich mit dem Bild vom Klimawandel. Und der bedroht aber nicht nur die Forstbestände, sondern auch Arbeiter und Erholungssuchende. Im Wald, wie Volker Masek gestern bei einem Waldbesuch selbst erlebt hat.
Der rechte hat Schleimfluss jetzt hier, der linke hat Schleimfluss. Der zieht sich hier auch schon deutlich weiter hoch. Die Rinde platzt ab.
Unter der Rinde, da ist alles abgestorben schon.
Mit den Fingerkuppen kann ich die Rinde des Baumes entfernen. Das dürfte ich so gar nie können, wenn der Baum noch intakt wäre.
Mal so eine Runde. Axel Pampe und Christian Ammer auf Visite in einem Buchenbestand südlich von Göttingen. Pampe leitet das Forstamt im niedersächsischen Rheinhausen. Ammer ist Professor für Waldbau und Waldökologie an der Uni Göttingen. Viele der Rotbuchen sind sterbenskrank, eine Folge der extremen Trockenheit im vergangenen Jahr. Pampe und Ammer gehen von Baum zu Baum. Dann plötzlich
am Ende des Sommers ohne Laub und
es kracht im Naturwald. Das war eine zusammenbrechende Buche.
Jetzt in dem Moment?
Ja.
Nach dem extremen Dürrejahr 2018 vertrocknen nicht nur Millionen von Fichten und Buchen im deutschen Forst. Auch jeder, der jetzt in den Wald geht, könne Schaden nehmen, warnt Forstamtsleiter Pampe, weil todkranke Bäume unangekündigt umstürzen oder Äste verlieren.
Es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt große Sorgen machen, auch wenn wir in geschädigten Beständen im Wirtschaftswald noch Holz ernten, weil die Zerfallsprozesse enorm schnell gehen. Und wir natürlich die Verantwortung tragen, dass keiner unserer Forstwirte von einem runterfallenden Ast erschlagen wird. Wir werden nur einen winzigen Bruchteil des Schadholzes überhaupt ernten und vermarkten können, weil es sonst gar nicht von der Arbeitssicherheit zu vertreten ist.
Der Ast liegt auch noch dort. Der ist dort oben ausgebrochen.
Rund 200 Kilometer weiter westlich, das Naturschutzgebiet Zillertal in Bochum an der A43. Kirstin Nieland aus dem Regionalforstamt Ruhrgebiet stoppt an einem kräftigen Buchenast auf dem Boden. Waldarbeiter haben ihn bereits mit einem Schlepper zur Seite gezogen. Erst vor wenigen Tagen ist er auf den Weg gekracht.
Und wenn Sie von so einem Ast getroffen werden, der ist vielleicht 18 Meter lang gewesen, bevor man ihn klein geschnitten hat, da sind Sie tot, ohne Vorwarnung. Knackt ein bisschen und dann liegt er unten.
Die Forstwissenschaftlerin spricht von einem Grünastabbruch. Weil es sich nicht um Holz handelt, das erkennbar morsch oder abgestorben ist, sondern um Äste, die Laub tragen und vollkommen vital erscheinen. Tatsächlich sind sie vertrocknet und gefährlich instabil.
Beim Sägen sehen Sie, es ist ganz, ganz trocken. Das hört man auch.
Das Regionalforstamt Ruhrgebiet hat kürzlich sogar eine Warnung veröffentlicht, weil Astabbrüche in seinen Revieren zurzeit viel häufiger auftreten als sonst, zum Beispiel im Bochumer Zillertal.
Also wir haben allein nur hier in diesem Waldstück 10 Grünastabbrüche dieses Jahr gehabt, von Juni bis heute. Also das, was wir dieses Jahr hier beobachten, ist, dass wir sowohl Grünastabbrüche in der Eiche, in der Buche, in der Weide, in der Esche, eigentlich über alle Baumarten weg haben. Da gibt es auch Berichte halt von den forstlichen Versuchsanstalten oder so. Es kommt immer mal wieder vor, auch gehäuft vor. Wenn man die Kollegen darauf anspricht, hat es jeder.
Auch das letztlich eine Folge der Klimaerwärmung, die für zunehmende Dürre-Episoden sorgt. Selbst jetzt fällt immer noch viel zu wenig Regen. Die Waldböden leiden weiter unter Wassermangel und die Bäume dadurch unter Dauertrockenstress.
Also man nimmt an, dass es ein abreißender Wasserstrom ist. Und dass es dann zu Luftembolien kommt und dann die Spannung sinkt und da aufgrund des Spannungsabfalls halt eben dann die Äste abbrechen. Aber gesicherte Forschungsergebnisse haben wir bis jetzt noch nicht.
Unklar ist auch, warum die Äste fast immer gegen Feierabend abbrechen. Aber daraus kann Kirstin Nieland wenigstens eine Empfehlung ableiten. Gerade auch für Pilzsammler, die es demnächst wieder ins Unterholz zieht. Was in diesem Spätsommer riskanter sein wird, wenn es bis dahin nicht noch kräftig regnet und die Bäume endlich wieder an genügend Wasser kommen.
Meistens passieren die Grünastabbrüche ja in den späten Nachmittags- und Abendstunden. Also würde ich einfach sagen, Pilze morgens suchen.
Volker Masek über Astabbrüche aus heiterem Himmel. Trockenheit bedroht nicht nur die Bäume, sondern auch Waldbesucher und Forstarbeiter. Wir machen weiter hier im trockenen Studio mit den Wissenschaftsmeldungen und Lucian Haas.
Künstliche Intelligenz kann Vogelzugrouten erkennen. Und zwar anhand von Wetterradardaten. Forschende der Universität von Massachusetts haben eine KI darauf trainiert, in Bildern von Regenradarstationen eindeutig zwischen den von Regen und den von Vogelschwärmen hervorgerufenen Signalen unterscheiden zu können. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz analysierten sie mehr als 200 Millionen Bilder von 143 Regenradarstationen in den USA aus den vergangenen 24 Jahren. Daraus generierten sie dynamische Karten, welche die Hauptvogelzugrouten über Nordamerika wiedergeben, aber auch deren Veränderung über die Zeit.
Kinder können zum Burnout führen.
Kinder aufzuziehen ist für die Eltern nicht immer nur mit Freude verbunden. Häufig kann es auch Stress bedeuten. Und wenn dieser Stress chronisch wird, kann er sogar einen Burnout hervorrufen. Das berichten Forscher aus Belgien und den USA im Fachjournal Clinical Psychological Science. In zwei Studien beschreiben sie, welche negativen Auswirkungen ein elterlicher Burnout haben kann. Aus liebenden Müttern und Vätern, die sich für ihre Kinder aufopfern, können Eltern werden, die sich von ihren Kindern abwenden, sie gar im Stich lassen wollen oder die sich ihnen gegenüber häufig aggressiv verhalten. Das Thema dürfe in der Gesellschaft nicht tabuisiert werden, so die Forscher.
Der Berliner Nahverkehr ist besonders effizient.
Forschende der Universität Turin haben in einer Studie im Fachjournal Royal Society Open Science die Geschwindigkeit der öffentlichen Verkehrsnetze von 32 Städten in Europa, Nordamerika und Australien verglichen. Berlin schnitt dabei am besten ab, gefolgt von Paris. Für die Studie teilten die Forscher die Städte in kleine sechseckige Felder ein. Dann berechneten sie anhand von online verfügbaren Fahrplänen, wie lange man im Durchschnitt brauchen würde, um zu Fuß und mit dem Nahverkehr von Wabe zu gelangen. Allerdings geben die Ergebnisse nur das theoretisch erreichbare Optimum wieder, denn sie berücksichtigen nur die offiziellen Fahrpläne einer Stadt, nicht die reale Verkehrslage.
Computer analysieren EKG-Daten.
In Zukunft könnten Ärzte künstliche Intelligenz nutzen, um aus einem simplen Elektrokardiogramm eines Patienten Hinweise auf dessen allgemeine Gesundheit zu erhalten. Forschende aus den USA berichten von einem entsprechenden Projekt, bei dem eine KI anhand von EKG-Daten von fast 500.000 Probanden gelernt hat, das Geschlecht und das Alter eines Patienten abzuschätzen. Liefert man der KI eine EKG-Messung als Input, gibt sie als Ergebnis das geschätzte Alter aus. Wird der zugehörige Patient vom Computer auf Basis der Messdaten als deutlich älter eingestuft, als er in Realität ist, dann ist das als Hinweis auf mögliche Herzprobleme zu werten.
Spulwurm-DNA steckt in 17.000 Jahre altem Puma-Kot.
Es handelt sich um die weltweit älteste DNA eines Darmparasiten, die bisher nachgewiesen werden konnte. Forschende aus Argentinien berichten von ihrer Entdeckung im Fachjournal Parasitology. Der Parasit gehört zu einer Art, die bei Hunden und Katzen noch heute verbreitet ist. Der Fund in versteinerten Kotresten, sogenannte Koproliten, die ein urzeitlicher Berglöwe vor rund 17.000 Jahren in den argentinischen Anden hinterließ, zeigt nun, Spulwürmer muss es schon lange vor der Ankunft des Menschen und seiner Haustiere in Südamerika gegeben haben.
Der Prototyp einer Marsrakete hat abgehoben.
Starhopper heißt der verkleinerte Prototyp einer Schwerlastrakete, mit der das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX eines Tages Menschen und Fracht zum Mond und später auch zum Mars bringen will. Bei einem Test auf einem Gelände in Texas hat Starhopper einen ersten kurzen Flug von 150 Metern Höhe erfolgreich absolviert.
Sternzeit, 28. August, sommerlicher Fuchs mit gestohlener Gans. Am sommerlichen Sternenhimmel zeigt sich ein kleines Raubtier, das Füchslein. Es besteht durchweg aus sehr schwachen Sternen und befindet sich zwischen Schwan, Delfin und Pfeil. Nach Einbruch der Dunkelheit fällt hoch im Süden der Schwan auf, ein großes, etwas schräg stehendes Kreuz. Am Fuß des Kreuzes, mitten im Sommerdreieck, leuchtet der Stern Albireo. Genau unterhalb von ihm und ein wenig nach links und rechts erstreckt sich eine Kette recht schwacher Sterne. Das ist der kleine Fuchs. Aus dem Lichtermeer der Großstädte ist er kaum zu erspähen. Wie die Füchse am Boden, so zeigt sich auch der am Himmel eher in dunklen, ländlichen Gebieten. So unscheinbar der Fuchs am Firmament auch ist, er befindet sich mitten in der Milchstraße und enthält einige bemerkenswerte Objekte, darunter den ersten entdeckten Pulsar. Die Astronomin Jocelyn Bell hatte ihn 1967 während ihrer Doktorarbeit mit einem Radioteleskop aufgespürt. Das Füchslein gehört zu den Sternbildern, die der Danziger Astronom Johannes Hevelius Ende des 17. Jahrhunderts benannt hat. Ursprünglich hieß es Vulpecula cum ansere, der kleine Fuchs mit der Gans. Auf alten Sternkarten ist tatsächlich ein Fuchs zu sehen, der offenbar eine Gans gefangen hat. Den Vogel hat er wohl mittlerweile verschlungen. Jedenfalls heißt der Hauptstern des Fuchses jetzt Anser, lateinisch ganz. Es ist ein roter Riese in 300 Lichtjahren Entfernung. Der kleine Fuchs ist für diese Beute also ganz schön weit durch die Milchstraße geschlichen.
Die Razzia bei der Deutschen Börse ist gleich ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.